Liebe Sportfreunde, der Montag ist da, die neue Arbeitswoche hat begonnen und mit ihr auch eine neue Woche bei Sportfreunde. Zum Wochenstart gibt es einen Deep Talk mit einem Fußballtrainer. Denn mein heutiger Gast, Steffen Israel, arbeitet als solcher und war dabei in der Vergangenheit unter anderem Jugendtrainer bei diversen Traditionsvereinen wie den 1. FC Magdeburg, dem Hallischen FC und Carl Zeiss Jena. In der Folge unterhalten wir uns unter anderem darüber, wie Steffen seinen Weg vom aktiven Spieler ins Trainertum gegangen ist, die Schnelllebigkeit des Fußballtrainer-Daseins, die Handhabung des VAR und die Veränderungen im Nachwuchsfußball. Das und noch vieles mehr gibt es in der neuesten Folge Sportfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Steffen Israel habe ich im März 2026 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Steffen, herzlich willkommen bei Sportfreunde. Schön, dass du hier mit dabei bist.
Hallo Mirko, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal sicherlich über das ein oder andere spannende Thema hier unterhalten können und ja, bin ganz gespannt.
Ja, ich auch. Erstmal vielen Dank an dir, dass du hier mit dabei bist und ja, du bist Fußballtrainer, hast jetzt auch schon ein paar Stationen gehabt in deiner Trainerlaufbahn. Wie bist du ursprünglich grundsätzlich zum Fußball gekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ganz kurz zu mir. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, bin UEFA-A-Lizenzinhaber und ja, hauptberuflich Fußballtrainer. Ansonsten ganz kurz zusammengefasst, also habe wie viele kleine Jungs auch ab der F-Jugend angefangen, Fußball zu spielen. Bin auch ja großer Fußballfan bzw. Sympathisant, dann auch von klein auf, also da in zweierlei Hinsicht quasi beim Fußball gebunden und habe selber dann aber nur auf Amateurebene gespielt und dann hatte ich im späteren Verlauf auch einen Kreuzbandriss, wo man dann auch gemerkt hat, okay, ja, Profi zu werden, das wird sehr unwahrscheinlich was. Von daher habe ich mich dann auch auf mein Studium konzentriert. Ich habe in Hamburg an der Universität Hamburg Gymnasiallehramt studiert mit den Fächern Französisch und Biologie und ja, bin dann so in der Zwischenzeit auch sogar so ein bisschen vom Fußball weggekommen, weil ich dann selber nicht mehr gespielt habe, aufgrund der Verletzung. Und bin dann aber durch einen Kumpel von mir ja mehr oder weniger zufällig da gelandet. Also ich hatte immer länger schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dann auch mal was als Trainer zu machen mit Mitte 20, aber habe es dann erst so mit Ende 20 quasi angegangen und bin dann in Hamburg beim SC Sternschanze. Ich denke, das Sternschanzenviertel wird dem einen oder anderen bekannt sein. Beim SC Sternschanze damals in der A-Jugend U19 als Co-Trainer eingestiegen. Natürlich im absoluten Ehrenamt, also wirklich ohne dort einen Cent Entschädigung zu bekommen. Und ja, habe dann da Feuer gefangen und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Gochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Hattest du denn so eine Art, also irgendwelche trainertechnische Vorbilder oder Leute, die du gesagt hast, ey, so wie der trainieren lässt oder der seine Art oder sein Charakter, das gefällt mir?
Naja, also das kam ehrlicherweise dann erst im späteren Verlauf so ein bisschen dazu. Jetzt bezüglich meines ersten Engagements hatte ich eigentlich noch gar nicht so groß diese Trainervorstellung. Klar, man kennt natürlich dann oder aus der früheren Zeit ein paar richtig große Trainer, die in der Bundesliga gewirkt haben, sowas dann so wie Giovanni Trapattoni oder Otto Rehhagel oder Ottmar Hitzfeld, Thomas Schaar, Volker Fink, auch gerade welche, die mit einer ganz, ganz langen Amtszeit bei ihren Vereinen geblieben sind oder waren, was natürlich absolut nicht selbstverständlich ist. Aber meine eigene Traineridee und auch Trainerpersönlichkeit, das hat sich dann ehrlicherweise eher so Step by Step entwickelt. Ich bin da gar nicht so voreingenommen mit irgendeiner Idee rangegangen. Na klar, mag man immer vielleicht so die eine oder andere Art von Fußball, aber ich habe das alles so mehr oder weniger auf mich zukommen lassen und dann natürlich auch mit dem Erwerb der Trainerlizenzen. Ich habe ja von ganz klein auf, also diese allererste UEFA Grassroots, heißt es glaube ich heute, angefangen und dann eben bis zur A-Lizenz, eine fehlt mir logischerweise noch, dann die UEFA Pro-Lizenz, alles gemacht und daraus ja resultiert dann so ein bisschen, finde ich, auch die Trainerpersönlichkeit. Aber ja, wenn ich jetzt heute sagen müsste, okay, Trainer, die mich vielleicht inspirieren, sind ja natürlich so die, ja, sage ich mal, absoluten Top-Trainer zu nennen, wie Pep Guardiola natürlich durch das Ballbesitzspiel, wie Jürgen Klopp vielleicht eher so durch diese emotionale Schiene, José Mourinho eher so mit gut verteidigen oder auch Diego Simeone natürlich mit Atletico Madrid seiner Zeit, wo sie quasi verteidigen perfektioniert haben. Ich bin aber eher nicht so der Typ, dass ich jetzt irgendwie einem Trainer so nacheifer, sondern ich picke mir vielleicht von jedem so ein bisschen was raus und wo ich sage, okay, da finde ich mich wieder, das passt auch zu mir, das passt zu meiner Trainerpersönlichkeit und versuche dann so viele gute Sachen einfach zu vereinen.
Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, die Dauer der Trainer, wie sie im Amt sind, das war früher, gefühlt zumindest, war das früher mehr oder länger, also eben Volker Finke zum Beispiel oder Thomas Schaaf in Bremen und in Freiburg oder auch, Freiburg ist grundsätzlich ein gutes Beispiel, haben ja auch, auch sonst relativ lange ihre Trainer immer behalten und sind durch dick und dünn gegangen. Das ist aber heutzutage fast Ausnahmeerscheinung. Ist das, wie blickst du darauf und was ist deine Meinung zu dieser Entwicklung?
Ja, also wie gesagt, erstmal gibt es ja so ein paar, ne, die du gerade auch schon aufgezählt hast, die ich auch genannt hatte, sowas wie Otto Rehagel, Thomas Schaaf, Volker Finke, ich glaube Thorsten Lieberknecht müsste auch, glaube ich, so an die 10 Jahre in Braunschweig gewesen sein, wenn ich mich da nicht irre. Ja. Dann natürlich jetzt ganz jüngst aktuell auch Frank Schmidt in Heidenheim, also da kann man eigentlich nur alle Hüte vorziehen, ist mit denen, soweit ich weiß, aus der Oberliga ja aufgestiegen. Da halten sich jetzt, glaube ich, auch wenn ich richtig bin, die dritte Saison in der Bundesliga. Dieses Jahr wird es sicherlich schwer, das aufrechtzuerhalten, finde ich persönlich jetzt aus der Ferne betrachtet, aber auch in Ordnung, weil Heidenheim dann ein guter etablierter Zweitligist sein kann, wo sie sich sicherlich auch selber sehen und auch langfristig etablieren können. Aber ja, da sieht man halt, was dann mit langer, guter Arbeit auch einfach möglich ist und das ist total bewundernswert. Ja, und ansonsten, ich hatte witzigerweise meine Statistik gesehen, ist so um die 5 Jahre schon her, und da gab es die durchschnittliche Amtszeit der Trainer, die dann so um die 2000er Jahre noch bei 3,5 Jahren gelegen hat und war jetzt dann eben entsprechend in der Studie von 2020, war es nur noch 1,25 Jahr. Also das ist tatsächlich drastisch gesunken und ist sicherlich auch eine Tendenz, die im Bereich Fußball meiner Meinung nach auch eher kontraproduktiv ist. Und was man auch sehen kann, ist ganz häufig auch wieder, gerade auch diese Saison, wenn man sich mit Trainerentlassung und Vereinen beschäftigt, also selber jetzt natürlich einerseits aus meiner Perspektive, was könnten für mich potenzielle neue Jobs sein, dann schaut man natürlich an, wie war die Mannschaft vorher, wie ist die Mannschaft jetzt nach dem Trainerwechsel, und da hat sich in den meisten Fällen sehr, sehr wenig geändert, das muss man sagen. Ich denke, jetzt in der Bundesliga sind so Mainz und Augsburg ein paar Positivbeispiele, wo man sagt, okay, da scheint ein Trainerwechsel vielleicht auch wirklich was bewirkt zu haben. Aber wie gesagt, es gibt viele andere Vereine, wo das dann genauso weiterläuft wie vorher. Und dann liegen die Gründe für den Misserfolg sicherlich irgendwo anders und sind wahrscheinlich dann nicht unbedingt beim Trainer zu suchen.
Es ist ja auch häufig so, dass wenn der Trainereffekt ausbleibt, wie jetzt zum Beispiel in Wolfsburg jetzt der Fall war, mehr oder weniger nach der Trainerentlassung, dass dann der nächste Verantwortliche in Frage gestellt wird. Sportvorstand, Sportdirektor, wie die Bezeichnung, da noch ist. Ist denn aus deiner Sicht, ist das vielleicht auch die Entwicklung aufgrund des modernen Fußballs und aufgrund der größeren Medienaufmerksamkeit mit Social Media, mit eigentlich 24 Stunden Aufmerksamkeit, wenn man es so salopp sagen will, so plakativ? Glaubst du, das ist auch ein Grund, warum sich die Entwicklung so genommen hat?
Ja, grundsätzlich ist es sicherlich schon nochmal so, dass heute alle Beteiligten im Fußball dann deutlich nochmal mehr in der Öffentlichkeit stehen als früher, als es dann nur Fernsehen und irgendwelche Zeitungen gab. Da sind dann logischerweise gerade durch die sozialen Medien nochmal mehrere Kanäle hinzugekommen. Aber ehrlicherweise, du hast gerade Wolfsburg angesprochen, wo ja dann Daniel Bauer als ehemaliger U19-Trainer und da auch, so wie ich es verfolgt habe, erfolgreicher U19-Trainer die Chance bekommen hat, dann die Profis zu übernehmen. Sollte da jetzt ja nochmal ein Trainerwechsel vorgenommen werden für das letzte Drittel der Saison, muss man ja ganz klar sagen, ich stecke da jetzt logischerweise nicht drin, deshalb lehne ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster, aber ganz allgemein gesprochen, wenn dann irgendwie drei Trainer in einer Saison an der gleichen Mannschaft dran sind und am Ende ändert sich nichts, dann, wie schon gesagt, liegt das Problem klar woanders. Dann ist es sicherlich einerseits das Thema Kaderplanung, wie du ja auch schon angedeutet hast, dann sind wahrscheinlich dafür eher die Sportdirektoren, sportliche Leiter, wie auch immer, Sportgeschäftsführer, wie auch immer, die sich dann heute alle nennen, sind wahrscheinlich dann eher zur Verantwortung zu ziehen als der Trainer. Und vor allem natürlich auch, was auch ein ganz großer Punkt ist, wo wir gerne mal drüber sprechen können, ist, was mir so ein bisschen auch negativ aufstößt, ist halt, dass es kaum sowas wie Trainerscouting gibt. Also es ist selbst dann auch bis hoch zur Bundesliga immer noch so, ja okay, wir brauchen einen neuen Trainer. Dann guckt der Sportdirektor mal in seine Kontaktliste. Ach so, mit dem habe ich mal den Berührungspunkt gehabt und daher kenne ich den und den kenne ich auch noch von früher. Lass uns den doch mal nehmen. Und da ist es natürlich auch eigentlich total wichtig zu schauen, ein ordentliches Profil zu erstellen, zu sagen, was wollen wir überhaupt für einen Trainer haben? Welcher Trainer passt zum Verein? Welcher Trainer passt vielleicht dann auch in der entsprechenden Situation zur Mannschaft? Und sich das dann nicht einfach nur so leicht zu machen und zu sagen, ja, ich habe mal mein Telefonbuch durchgescrollt, da kenne ich noch irgendwie drei Trainer, die sind alle gerade vereinslos und kontaktieren wir mal, sondern da finde ich, sollte man deutlich mehr Aufwand betreiben, wenn man dann erfolgreich arbeiten möchte oder die Erfolgswahrscheinlichkeit am Ende auch erhöhen will.
Ja, und oft wird es ja dann auch, vor allem wenn es so gegen Ende der Saison dann geht und es wird ein Trainer entlassen und man muss einen neuen finden, werden dann sogenannte, im Fußball sagt man, Feuerwehrleute eingestellt, geholt. Also meist sind das dann erfahrene Trainer wie Friedhelm Funkel, wie Felix Magath, wie andere erfahrene Trainer, die dann einfach nur für die Übergangszeit, für die letzten, was weiß ich, 5 oder 10 Spieltage geholt werden, damit eben nicht abgestiegen wird oder dass der Abstieg verhindert wird. Und danach geht man im Sommer nochmal wie die Bücher. Ist das vielleicht auch was, wo man ein bisschen von wegkommen müsste, deiner Meinung nach, dass man eben besser plant und besser nochmal, wie du gesagt hast, vielleicht auch Trainer scoutet und vielleicht auch jungen Trainern eine Chance gibt, so wie man zum Beispiel einem Julian Nagelsmann mal eine Chance gegeben hat, als er angefangen hat?
Ja, ich sehe ehrlicherweise gar nicht so groß den Unterschied zwischen jung und alt. Ne? Also es geht am Ende des Tages ja einfach immer darum, wie gut ist dann auch ein Trainer, beziehungsweise wie gut ist es überhaupt auch einzuschätzen, wie gut kann ein Trainer sein. Und da finde ich jetzt nicht die ganz große Unterscheidung, ist der Trainer alt oder ist der Trainer jung. Also ich finde, da gibt es nur gute oder weniger gute. Klar ist natürlich die angesprochenen von dir, Friedhelm Funkel oder Felix Magath, natürlich verfügen die über eine sehr langjährige Trainererfahrung, was wahrscheinlich dann junger Trainer allein schon aufgrund seines Alters gar nicht vorweisen kann, ist klar. Und Lebenserfahrung kann man halt nicht lernen oder kann man nicht irgendwie anderweitig ersetzen oder kompensieren, sondern man muss sie halt machen. Aber am Ende des Tages finde ich es deutlich entscheidender, wie gut in Anführungszeichen ist der Trainer beziehungsweise wie passend ist der Trainer. Das ist wahrscheinlich noch die deutlich entscheidendere Frage, die man sich stellen sollte. Welcher Trainer passt wirklich in unseren Verein und auch zu unserer Mannschaft, zu unserer Spielweise, zu unserer Ausrichtung?
Eins der Themen, die auch im Fußball immer wieder neben Trainerentlassung für Furore und für Diskussionen sorgen, ist der VAR, der Video Assistant Referee. Und den gibt es in Deutschland ja in den ersten zwei Ligen, Bundesliga und zweite Bundesliga. In der dritten gibt es nicht und weiter unten gibt es auch nicht. Wie stehst du zu diesem VAR?
Ja, also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, als er vor ein paar Jahren eingeführt wurde, habe ich das positiv begrüßt. Also grundsätzlich finde ich das gut, weil es geht ja einfach darum, dass halt eine gewisse Varianz und vor allem auch gewisse Ungerechtigkeiten dadurch rausgenommen werden sollen.
Absolut.
Beziehungsweise egalisiert werden. Es gibt ja früher, oder vielleicht gibt es das heute auch noch, weiß nicht, gab es immer irgendwie so eine Website, die hieß irgendwie die wahre Tabelle, wo man dann irgendwie im Nachgang geguckt hat, war der Elfmeter berechtigt, war der Ball wirklich über der Linie, war das ein Abseitstor, was nicht hätte zählen dürfen und so weiter und so fort. Das braucht man natürlich logischerweise dann nicht mehr, beziehungsweise etwas weniger. Deshalb finde ich das grundsätzlich erstmal eine sehr gute Erfindung und begrüße das. Dennoch muss man leider schon sagen, die Kehrseite ist, deshalb hegt sich ja auch immer wieder so ein bisschen Unmut über den VAR, dass der Einsatz häufig einfach noch zu schwammig ist, ne? Und selten auch objektiv ist. Ich meine, ob man es halt objektiv hinbekommt, wenn das Menschen und Subjekte entscheiden, da ist ja immer eine gewisse Subjektivität dann dabei, ja. Das ist auch klar, aber eigentlich muss man ja ehrlicherweise sagen, jetzt das einzig Objektive, was wir haben, ist natürlich dann abseits, wenn dann eine kalibrierte Linie gezogen wird, beziehungsweise halt die Torlinientechnik, um dann wirklich zu sehen, okay, war der Ball im vollen Umfang hinter der Linie oder nicht. Mhm. Und ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, gehen mir die Schiedsrichter zu wenig raus und gucken sich das nochmal an, also nutzen dieses Tool VAR, wenn man es mal so nennen möchte, meiner Meinung nach zu wenig, kriegen ganz oft gesagt, ja okay, das war nichts oder dies oder das und kriegen halt dann ab und zu mal den Hinweis, naja, ich würde das so machen, aber schau es dir nochmal an. Und vielleicht könnte man das dann auch ein Stück weit insofern noch professionalisieren, dass immer nur jetzt aus dem sogenannten Kölner Keller, wie er in Deutschland genannt wird, dass dann da der Hinweis kommt, schaust dir nochmal an. Ja. Also weißt du, ich weiß natürlich nicht, wie das im O-Ton und 1:1 dann abläuft, aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass der Kölner Keller dann irgendwas entscheidet anhand der Videobilder, sondern der kann immer nur sagen, ah, pass auf, okay, wir wären uns dort mit der Entscheidung nach Ansicht der Videobilder nicht so ganz sicher, die du getroffen hast, geh bitte raus und schaust dir nochmal an. Ja. So, und dann lässt man das halt auch beim Schiedsrichter und der Schiedsrichter geht raus, guckt sich das an, hat dann nochmal Standbild, super Slow-Mos, wie auch immer, sieht das aus verschiedenen Kameraperspektiven und kann dann seine aus seinem Live-Eindruck getroffene Entscheidung tatsächlich einfach nochmal überdenken, beziehungsweise sieht es aus einer anderen Perspektive. Das wäre sicherlich wahrscheinlich auch besser. Also zusammengefasst, ganz klar, meiner Meinung nach Schiedsrichter häufiger raus, sich selber ein Bild machen und weniger irgendwelche Entscheidungen aufs Ohr gesagt bekommen. So würden wir halt den Schiedsrichter auch noch einen Tick mehr im Mittelpunkt lassen, wie es eigentlich ja ursprünglich auch war.
Ja, aber es ist ja auch ein Kritikpunkt von vielen, vor allem von Fans natürlich, dass das, wenn er dann rausgeht, der Schiedsrichter, dass das teilweise gefühlt ewig dauert. Es sind dann zwar nur im Vergleich 2-3 Minuten oder sowas, aber das fühlt sich halt wirklich wie eine Ewigkeit an. Und dass das so immer so ein bisschen länger dauert und dass er sich dann das nochmal anguckt und nochmal anguckt. Je nach Situation denkt man von außen, denken die Kommentatoren oder sagen die Kommentatoren oder dann die Journalisten, auch die Fans, Mensch, das sieht man doch, dass das so und so ist. Das sieht man doch nach einem Angefangen, guckt das nochmal an. Also das ist doch auch etwas an Kritik, was sich der VAR oder das ganze System so ein bisschen gefallen lassen muss.
Naja, unbedingt. Ich glaube trotzdem, dass das so ein bisschen so eine Gewöhnungssache ist. Also ich glaube, als das ganz am Anfang der Fall war, da gab es ja immer sofort auch ein Pfeifkonzert, wenn das dann mal länger gedauert hat als 30 Sekunden und war halt ja für die Leute total ungewohnt und irgendwie so, hey, okay, das Spiel ist jetzt lange unterbrochen und der Schiedsrichter schaut sich das da draußen an und kommt irgendwie immer noch nicht zu einer Entscheidung. Das finde ich jetzt persönlich aus meiner Wahrnehmung gar nicht so schlecht. Also da sage ich, da soll er sich von mir aus lieber noch 30 Sekunden mehr Zeit nehmen und dann einfach eine sehr, sehr gute, möglichst objektive und für alle Seiten gerechte, also mir geht es da immer um Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeiten zu vermeiden, dass wir halt sagen, okay, das soll der Mehrwert auch ganz klar sein vom Video Assistant Referee, dass wir einfach mehr Gerechtigkeit in die Spiele reinbekommen, dass keiner benachteiligt wird und dadurch vielleicht dann absteigt oder nicht irgendwelche Platzierungen erreicht, die er verdient gehabt hätte. Also da bin ich jetzt nicht so allergisch drauf, dass ich sage, okay, ja, manchmal dauert es natürlich wirklich lange, ne? Also wenn das dann 4, 5, 6 Minuten ist oder so und es kommt irgendwie nicht zu einer Entscheidung, dann ist dies, dann wird noch ein Foul vorher überprüft oder Abseits ist nicht klar, ob es dann Abseits ist oder nicht. Da finde ich zum Beispiel die Neuerung, dass die Durchsage im Stadion kommt, dass nochmal ganz kurz gesagt wird, was wurde überhaupt überprüft. Ja. Beim Fernsehen jetzt kannst du es natürlich sehen und weißt, okay, die überprüfen, siehst die Zeitlupen, die Zuschauer im Stadion sind natürlich dann so ein bisschen im Ungewissen. Mhm. Und das führt wahrscheinlich dann auch nochmal so ein bisschen zu Unmut, neben der Tatsache, wenn das dann einfach am Ende des Tages zu lange dauert oder sich zu lange hinzieht.
Ja, und vor allem ist ja auch ein Punkt, dass man die Bilder, die Schiedsrichter, die Schiedsrichter sehen und die Zuschauer zu Hause, dass man die nicht auf den Screen im Stadion sieht. Warum auch immer. Ich glaube, technisch wäre das nicht so das Problem. Und das wäre ja dann auch für die Zuschauer im Stadion ein Mehrwert, dass sie das auch sehen, was überprüft wird.
Ja, unbedingt. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, ob sowas mal im Stadion auch gezeigt wird oder nicht. Ich glaube, wenn der VAR eingesetzt wird, ist, glaube ich, immer nur das VAR-Symbol zu sehen. Kann natürlich auch sein, dass man vielleicht befürchtet, wenn dort die Bilder ablaufen, dass dann natürlich gerade, wenn es irgendwie gegen oder für die Heimmannschaft dann entsprechend ganz brisant wird, dass das Stadion dann vielleicht irgendwie nochmal Einfluss nimmt auf die Entscheidung. So nach dem Motto, ja, das kann ja nur Elfmeter sein, da brauchst du gar nicht gucken, sondern gib den halt, weißt du, so nach dem Motto. Ja. Das hat natürlich auch wieder sein Für und Wider. Klar würde man die Leute auf der einen Seite ein bisschen mehr mit einbeziehen in den Gesamtprozess. Andererseits, wie gesagt, denkt man vielleicht auch, es könnte durch den Unparteiischen einfach besser entschieden werden, indem er dann vielleicht in aller Ruhe alleine an seinem Schirm was sieht und dann auf Basis der Eindrücke, die er da gewonnen hat, eine Entscheidung treffen kann.
Ja. Du hast ja auch, hast auch schon angesprochen, als Trainer auch in den U-Mannschaften trainiert und warst da dabei. Da gibt es ja jetzt Überlegungen, dass da gewisse Veränderungen in Deutschland gemacht werden sollen mit Nachwuchsligen und so weiter. Ich glaube sogar, es ist diese Woche gewesen, dass gewisse Entscheidungen schon gefällt worden sind für die Zukunft. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu?
Naja, tatsächlich war es ja so, ich habe ja in der vorherigen Saison 24/25 war ich ja Cheftrainer beim FC Carl Zeiss Jena in der U17 und dann da in der neu gegründeten Nachwuchsliga für U17 und U19. Da gab es ja vorher die sogenannte Nachwuchsbundesliga, also dann die B-Junioren-Bundesliga für die U17, die A-Junioren-Bundesliga für die U19. Mhm. Und das war quasi ein offenes Ligensystem, so wie man es jetzt auch in eigentlich allen anderen Ligen dann im Herrenbereich auch kennt, wo dann Mannschaften abgestiegen sind und die Top-Mannschaften haben dann halt entsprechend um die deutsche Juniorenmeisterschaft im B-Jugend- und im A-Jugendbereich gespielt. Ja. Und wie gesagt, zu der Saison 24/25 gab es dort eine Anpassung vom DFB, weil man gesagt hat, der Ausbildungsgedanke leidet natürlich wieder etwas, wenn es dann am Ende um Abstiegskampf geht und man sagt, okay, wir müssen jetzt unbedingt Punkte holen und können jetzt vielleicht nicht mehr unsere Spieler so gut ausbilden, nicht mehr so viel Fußball spielen, sondern es geht einfach mehr um Kämpfen, zweite Bälle und dann eher um Ergebnisse als um Ausbildung. Das wurde so ein bisschen angepasst. Da war ich quasi so ein bisschen mit in der Pilotphase in der ersten Saison mit dabei. Mhm. Grundsätzlich finde ich das gut. Ich sage trotzdem, in der U19 wäre das schon sinnvoll, auch um Ergebnisse zu spielen, weil die Jungs natürlich auch auf den Herrenbereich vorbereitet werden sollen. Und wenn ich dann jetzt quasi mein ganzes Nachwuchsfußballerleben damit verbringe und spiele immer nur, ich sage jetzt mal salopp, so ein bisschen um die goldene Ananas und habe noch nie irgendwelche Drucksituationen erlebt und komme dann irgendwie als 19-Jähriger vielleicht in die dritte Liga oder in die Regionalliga und auf einmal ist der Abstiegskampf angesagt. Also dann fehlt mir, finde ich, einfach noch so ein Puzzleteil oder fehlen mir noch so ein paar gewisse Tools dann bei mir im Baukasten oder im Werkzeugkasten.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Gochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Wo ich dann weiß, okay, ich hatte so eine Drucksituation schon mal. Und man wächst ja auch dann immer quasi, ne? Je häufiger du in so einer Drucksituation warst, desto besser gehst du wahrscheinlich in der Zukunft damit um. Also für die U19 finde ich das nicht gut, dass es keinen Abstieg gibt. Für die U17 finde ich das sinnvoll. Was mir da aber noch fehlt, ist gerade jetzt in der U16 und in der U15, also in den zwei Jahrgängen darunter, die noch deutlich jünger sind, da gibt es immer noch offene Ligensysteme, wo man absteigen kann. Und das ist für mich ehrlicherweise so ein bisschen paradox, dass du sagst, okay, U19, U17, die eigentlich die beiden Aushängeschilder dann auch vom DFB sind in diesem bundesweiten Ligensystem, in dem Junioren-Bundesliga-Bereich, die sollen irgendwie so ein bisschen Welpenschutz haben und da darf keiner mehr absteigen. Aber dann spielst du in der U16 und in der U15 spielst du dann noch knallhart um Spielklassen, um Ligaerhalt und so weiter und so fort. Also das passt für mich ehrlicherweise nicht wirklich zusammen. Habe ich auch gehört, dass sie da dran sind, das nochmal ein bisschen nachzuschärfen, weil du bräuchtest es definitiv in U15 und U16 und könntest es dann eben, gerade meiner Meinung nach, je älter die Jungs werden, so ein bisschen weiter aufweichen, weil dann ja der Übergangsbereich auch kommt, wo sie dann zwangsläufig in den Herrenbereich müssen. Und dort geht es ja nun mal um Ergebnisse, egal in welcher Liga.
Absolut.
Also das wissen wir ja alle.
Ja, und gerade wir sehen ja an verschiedenen deutschen jungen Beispielen, Musiala zum Beispiel, oder auch, gut, er ist kein deutscher Spieler, der Can Uzun, aber Lennart Karl ist ein Beispiel, und so weiter. El Mala ist ein Beispiel, dass die ja noch schon sehr, sehr früh teilweise dann in die Profimannschaften gesteckt werden, beziehungsweise debütieren dürfen und dann sind sie dann dem Druck ja auch dann automatisch ausgesetzt. Das heißt, müsste eigentlich heißen, dass man es möglichst, ja, möglichst spät, aber früh genug dieser Abstieg und Meisterschaftssituation mit ins Training und mit ins Spiel nimmt, dass sie das adaptieren.
Genau, also wie gesagt, das wäre auch so meine Denke. Vielleicht nimmt sich der DFB ja solche Dinge auch mal als Denkanstoß mit und guckt, dass man das da einfach weiterentwickelt. Ich meine, es werden ja eh ständig auch Ligensysteme reformiert und angepasst und weiterentwickelt. Also es muss ja jetzt nicht irgendwie total starr bleiben. Wäre für mich total sinnvoll. Ich weiß zum Beispiel auch, als ich früher in der D-Jugend gespielt habe, da haben wir selber noch auf komplett Großfeld gespielt, also auf große Tore und auf das ganz normale Spielfeld. Und heute in der D-Jugend spielen die ja dann, weiß ich nicht, irgendwie 9 gegen 9. Und also da wurden die Spielfeldgrößen auch einfach angepasst an die Größe der Spieler und gehen dann erst mit der U14 quasi erst im C-Jugendbereich dann auf das Großfeld komplett. Gibt sogar Modelle, wo auch in der U14 dann noch in der Hinrunde sogar, glaube ich, auch noch 9 gegen 9 gespielt wird und dann erst in der Rückrunde Vorbereitung auf die U15 spielt man dann das erste Mal 11 gegen 11. Also da hat sich das auch immer wieder weiterentwickelt und da spricht meiner Meinung nach gar nichts gegen, dass man das einfach, sage ich mal, so chronologisch von unten nach oben aufbaut und sagt, okay, genauso wie ein Übergang ins Großfeld von der U13 bis zur U14 stattfindet, kann man auch sagen, wir spielen in der U15 und in der U16 in geschlossenen Ligen, wo man nicht absteigen kann und weicht das Ganze dann nach oben etwas auf. In der U17 vermeintlich dann schon mit Abstieg oder aber dann auf jeden Fall allerspätestens in der U19 mit Abstieg, weil genau wie du es gesagt hast, Lennart Karl, Musiala und Co. werden so oder so schon ins kalte Wasser geworfen, wenn sie dann auf einmal gerade jetzt bei Bayern vor 75.000 spielen müssen, was sie natürlich überhaupt nicht gewohnt sind. Also da kommen sowieso schon so viele neue Eindrücke auf sie zu. Und vielleicht könnte man die auf dem Weg, dadurch, dass sie vielleicht gewisse Drucksituationen schon gemeistert haben, da natürlich den Einstieg auch ein bisschen erleichtern, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich nicht noch 1000 andere Blitzlichter und irgendwie kann mich nicht fokussieren im Profibereich, weil mir das auch noch fehlt oder dieses Tool habe ich nicht in meinem Werkzeugkasten. Also geht einfach summa summarum meiner Meinung nach darum, den Jungs so viele Tools wie möglich mit in ihren Werkzeugkasten zu geben, dass sie dann entsprechend im Profibereich gut ausgerüstet sind und dort den Gegebenheiten standhalten können.
Wie siehst du, als einer, der in den U-Mannschaften auch trainiert hat, als Trainer aktiv war, diese Debatte oder das Denken, wenn man jetzt sagt, gerade Said Elmala und Lennart Karl nimmt die beiden, es gibt einige, die sagen, die müssen unbedingt mit zur WM für Deutschland und andere sagen, bloß nicht, noch viel zu früh. Und dann verbrennt man diesen Spieler, diesen Spielertypen oder die Person nur. Wo stehst du in dieser Debatte?
Ja, ist auf jeden Fall auch wieder ein sehr sensibles Thema, denke ich, was man definitiv im Einzelfall entscheiden muss und was dann sicherlich Aufgabe auch vom Bundestrainer von Julian Nagelsmann ist. Im besten Fall natürlich auch in Rücksprache mit den Vereinen, dass man da im ganz engen Austausch ist und immer wieder schaut, wie viel Spielzeit sammeln die Spieler dann auch entsprechend in ihrem Verein, auf welcher Position in der Liga, dann natürlich auf dem Niveau auch in der Champions League und in welchem Rahmen sind die dann überhaupt auch hilfreich, bei so einem großen Turnier dann wie bei einer WM überhaupt schon auch eine richtige Rolle einnehmen zu können oder fahren die einfach nur so mit und lernen mal so ein bisschen das kennen und schnuppern mal so ein bisschen als Kaderspieler 20 oder sowas. Das muss man dann schon immer im Einzelfall entscheiden, aber da gebe ich dir komplett recht. Also da gibt es absolut für und wieder zu sagen, okay, der ist so gut, der muss da mit, der kann uns schon helfen und kann da eine tragende Rolle einnehmen. Oder aber man sagt halt, nee, wir schauen mal, dass wir den noch nicht verheizen. Der ist noch so jung, der wird noch, wenn er sich weiterhin so entwickelt und das Leistungsniveau hält oder noch verbessert, wird er noch genug Möglichkeiten bekommen, meine EM oder meine WM zu spielen. Und wir setzen da vielleicht dann auch wieder auf einen Tick mehr Erfahrung und schauen einfach, weil da gibt es ja auch logischerweise viele Beispiele von ja frühzeitig hochgelobten, hochgejubelten Spielern, die dann halt mit dem Druck nicht umgehen konnten und dann daran auch ein Stück weit vielleicht zerbrochen sind und wo dann eigentlich richtig, richtig gute Karrieren dann auch genau daran gescheitert sind. Und da sollten eigentlich alle beteiligten und handelnden Personen mit so viel Weitblick und auch mit so viel Detailtiefe arbeiten, dass sie dann ja, im besten Fall, wie schon gesagt, zwischen Verband und Verein gemeinschaftlich eine gute Entscheidung treffen, für welchen Spieler ist es jetzt genau richtig, den vielleicht für so ein großes Turnier zu nominieren und für welchen Spieler kommt es vielleicht am Ende des Tages noch ein Stück weit zu früh und den nehmen wir dann vielleicht in 2 Jahren mit oder beobachten mal die Entwicklung weiter.
Gute Entscheidung ist ein gutes Stichwort. in den Amateurligen, also die direkt unter den Regionalligen, besser gesagt, Regionalligen, wird ja diskutiert eine Aufstiegsreform, damit das da auch ein bisschen, die einen sagen fairer, die anderen sagen einfach logischer vonstatten geht. Ich bin jetzt nicht ganz drin im Thema, aber ich glaube, es geht darum, dass jede Regionalliga quasi dann auch wirklich der Meister der Regionalliga, sei es Ost, West, Nord, Süd, dann auch wirklich auch aufsteigen kann in die dritte Liga. Das ist jetzt aktuell, glaube ich, noch nicht so der Fall. Bist du da, du bist wahrscheinlich da mehr drin. Wie siehst du diese Diskussion und wo stehst du da?
Ja, ich bin natürlich nicht zuletzt durch meine Trainertätigkeit dann bei Hertha 013 Zehlendorf in der Regionalliga Nordost da schon sehr stark involviert worden in das Thema, hatte da auch so ein paar Interviewgeschichten vor der Saison, wo ich immer wieder darauf angesprochen worden bin und so weiter und habe mich da sehr, sehr klar positioniert, wie auch das Gros der anderen Vereine. Meiner Meinung nach müssen die Meister da auch aufsteigen als Punkt 1. Und vor allem muss es auch fair für alle Regionalliga-Staffeln gleich sein. Ne? Also wir haben ja in Deutschland insgesamt 5 Regionalliga-Staffeln und es gibt nur 4 Aufstiegsplätze in die dritte Liga. Und da ist es ja so, warum auch immer das so festgelegt wurde, hat sich, glaube ich, auch noch mal ein, zweimal leicht geändert. Aber so wie ich es gelesen hatte, ist das seit 2019 dann so, dass da auf jeden Fall die Regionalliga Südwest und auch die Regionalliga West, die haben einen festen Aufstiegsplatz jeweils und dann die Regionalligen Nord, Nordost und Bayern müssen das dann jeweils in der Relegation ausspielen, beziehungsweise einer von den dreien hat dann im alternierenden Wechsel auch immer einen direkten Aufstiegsplatz und die anderen beiden spielen das dann in einem oder in 2 Aufstiegsspielen, Hin- und Rückspiel aus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Erst recht jetzt natürlich auch, klar, die Regionalligen sind so ein bisschen unterschiedlich von ihrem Professionalitätsgrad, aber jetzt gerade die Regionalliga Nordost, wo ich ja tätig war, das ist eigentlich quasi, ist es eine reine Vollprofiliga. Also es gibt meines Wissens 3 Vereine von 18, die kein Vollprofitum haben und 15 andere Vereine haben Vollprofitum. Das heißt, die können morgens um 10 trainieren, alle Beteiligten können damit ihren Lebensunterhalt verdienen und finanzieren, was dann natürlich im Vergleich dazu vielleicht jetzt in der Regionalliga Nord oder Regionalliga Bayern, die dann doch hier und da noch mal ein paar mehr amateurhafte Strukturen haben, nicht der Fall ist. Also von daher erschließt sich mir das überhaupt nicht, wie man jetzt die Regionalliga West und auch die Regionalliga Südwest jetzt mal als ganz konkretes Beispiel über den Nordosten stellen kann. Sinnvoll wäre vielleicht zu sagen, wenn sich jetzt da keine andere Lösung findet, dass man halt sagt, Südwest, West und Nordost kriegen einen direkten Aufstiegsplatz, weil das einfach die stärksten Regionalligen sind mit dem größten Anteil an Vollprofimannschaften und lässt dann meinetwegen immer Nord gegen Bayern Aufstiegsspiele bestreiten und lässt dann entsprechend da die Mannschaft, die sich da durchgesetzt hat, dann aufsteigen in die dritte Liga. Wäre wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht fair, wenn man sagt, alle 5 Regionalligen sind eigentlich ein gleiches Niveau. Warum sollen dann auch nicht alle 5 gleich behandelt werden? Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall gerade aktuell eine ganz große Polemik in Deutschland, wo eine Arbeitsgruppe extra ins Leben gerufen wurde, aus mehreren Vereinen und Vereinsvertretern bestehen, die da das progressiv vorantreiben will. Jetzt gab es jüngst wieder so eine Entwicklung, dass dann doch so ein paar, ich möchte sagen, Landesfürsten aus dem Nordosten, ich glaube auch aus dem Südwesten und aus dem Westen, da doch irgendwie eher dagegen waren wieder, weil sie dann natürlich merken, okay, wir verlieren doch unseren Einfluss und unsere Vormachtstellung, die wir sonst hatten als Regionalverband, jetzt dann der Nordostdeutsche Fußballverband mit dem Flaggschiff als Top-Liga von denen, der Regionalliga Nordost. Ja, schwieriges Thema, aber wie gesagt, das muss auf jeden Fall gerechter werden, darf kein Ungleichgewicht mehr haben und in aller Regel wäre es natürlich am allerbesten, wenn dann alle 5 Meister in welcher Konstellation auch immer einfach am Ende die dritte Liga aufsteigen können.
Dann hätte man 5 Aufsteiger innerhalb von einer Saison. Das wäre schon auch speziell. Da müsste man ja auch gleichzeitig 5 Absteiger haben dann im Prinzip.
Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem, weshalb das, glaube ich, jetzt so auch noch nicht gemacht worden ist. Man muss natürlich dazu sagen, die dritte Liga hat jetzt nicht nur 18 Mannschaften, sondern 20. Da ist es dann insofern noch halbwegs vertretbar, dass dann da feste vier Absteiger drin mit dabei sind. Aber wenn man da natürlich jetzt noch einen fünften Absteiger auch mit aus der Liga rausnehmen würde, das wäre sicherlich dann auch wieder für das Ligenkonstrukt einfach zu viel, weil fünf Absteiger sind halt einfach viel. Also ja. Ist ja dann de facto jede Mannschaft, die in der Liga bleiben will, muss halt fünf Mannschaften hinter sich lassen. Ja. Deshalb, das wäre jetzt auch nicht das Rätsels Lösung, beziehungsweise es wäre so ein bisschen sehr einfach und auf der Hand liegend. Das verstehe ich aber komplett, dass das bisher dann so einfach noch nicht umgesetzt wurde, zu sagen, okay, es kriegen einfach alle fünf einen Aufstiegsplatz und wir haben dann entsprechend fünf Regelabsteiger aus der dritten Liga. Aber da bin ich sehr gespannt, welche Ideen da in Zukunft noch ans Tageslicht kommen. Jetzt hatte ich jüngst gelesen von einer Kompasslösung, also dass man dann quasi so eine Art Regionalliga Nordost, eine Regionalliga Nordwest, eine Regionalliga Südost und eine Regionalliga Südwest hat, die sich auch jedes Jahr so ein bisschen verschieben soll mit den Aufsteigern. Da sollten dann auch gewisse KI-Modelle irgendwie bemüht werden, dass man immer ermittelt, wer hat die kürzeste Distanz. Und also das heißt, das Ligenkonstrukt ist auch von Jahr zu Jahr gewissermaßen variabel. Das war jetzt so ein erster Vorschlag, der, glaube ich, vorgebracht worden ist, der jetzt aber meines Wissens nach der aktuellen Newslage von dem Nordosten, vom Südwesten und vom Westen eher kritisch betrachtet wurde und jetzt nicht irgendwie unbedingt da auf großen Zuspruch gestoßen ist. Super spannende Geschichte. Am Ende kann es natürlich auch sein, wenn sie sich auf gar nichts einigen, dann bleibt alles so, wie es jetzt ist. Aber das wäre sicherlich auch keine gute Lösung, weil das eigentlich tolle Ligen sind, auch in Deutschland. Gerade die Regionalliga Nordost mit den tollen Stadien, auch wie Jena oder Halle, Zwickau, Erfurt und so weiter, Chemnitz, die auch wirklich ordentlich Zuschauer haben, die zuschauerstärkste Liga in dem Regionalliga-Bereich, wo dann wahrscheinlich andere Ligen von kleineren Ländern um uns herum nicht mal dieses Zuschaueraufkommen in der zweiten Liga haben. Ja. Dafür wäre es einfach schade, dass man der eigentlich tollen Tradition dieser Liga und auch dem tollen Traditionsverein dann irgendwie nicht Rechnung trägt und die dann ja teilweise eben mitunter auf Jahre dann in der Liga festhängen, weil sie vielleicht die Relegationshürde nicht geschafft haben.
Das Paradox ist ja auch, dass wenn jetzt große Traditionsvereine wie Aachen, wie Cottbus, Rostock, Ulm und so weiter, wenn die sportlich bergab gehen und dann in die Regionalliga mal landen, was ja bei den genannten alles schon vorgekommen ist, dann ist das ja eigentlich für die Liga an sich positiv, weil, wie du schon gesagt hast, die Zuschauer dann noch mehr Zuschauer im Schnitt in diesen Ligen sind. Aber für den einzelnen Verein ist das natürlich schlecht, da so lange in Anführungszeichen Bedeutungslosigkeit zu sein. Und die wollen natürlich dann schnell wieder in die Liga hoch. Also das ist natürlich auch so ein Paradoxon.
Ja, 100%. Also das hat natürlich jetzt auch wieder so sein Für und Wider. Die Regionalligen freuen sich dann über prominente Traditionsvereine, die viele Zuschauer mitbringen und dann den Wettbewerb deutlich attraktiver gestalten. Für die Vereine ist es natürlich nicht die gewünschte Spielklasse und die würden sich halt auch wünschen, logischerweise in Richtung Dritte oder manche dann vielleicht auch sogar in Richtung Zweite Liga zu schielen, wie jetzt auch der MSV Duisburg, der ja sogar auch als langjähriger Bundesligist von früher jetzt auch mal ein Jahr in der Regionalliga verbringen musste oder Energie Cottbus ja auch furiose, tolle Bundesliga-Jahre gehabt mit Vasile Miriuza und Tomislav Piplica und so weiter.
Legende.
Die dann auch jetzt nur noch Regionalliga gespielt haben, sind jetzt, was mich sehr freut, gerade für den Fußball-Osten, natürlich total auf dem Vormarsch, auf dem Durchmarsch, haben letztes Jahr schon eine super Saison in der dritten Liga gespielt, sind jetzt auch mit oben dran, ich glaube aktuell Tabellenzweiter und da drücke ich auf jeden Fall auch in Richtung Energie Cottbus die Daumen, dass das vielleicht sogar dieses Jahr mal wieder in Richtung zweite Liga passt, weil ja, ist ein toller Verein, ist eine tolle Region, die ganze Lausitz steht da ganz stark hinter Energie und freut mich auf jeden Fall, weil das ja insgesamt auch mit Pele Wollitz da ein sehr funktionierendes Konstrukt ist, alle an einem Strang ziehen, so sehr viel Gemeinschaftlichkeit ist. Jetzt hatten sie, glaube ich, so ein bisschen Themen mit der Stadt, die da nicht so richtig unterstützt hat, in Richtung Zweitliga-Voraussetzungen zu schaffen. Aber ja, du merkst ja, so hat jeder Verein dann so seine Baustellen zu bewältigen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn die Traditionsvereine es dann auch wieder nach oben schaffen. Aber da muss man dann auch wieder zu sagen, man muss halt dafür auch gut arbeiten. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie ein Freifahrtschein zu sagen, ja, ich bin Traditionsverein, ich gehöre in die dritte oder in die zweite Liga. Absolut, so einfach ist es dann am Ende doch nicht. Ne? Sondern das muss dann schon auch unterfüttert werden mit sehr, sehr guter Arbeit, mit strategisch guter Ausrichtung, sicherlich mit vielen, vielen richtig gut getroffenen Entscheidungen. Und dann hat man sich natürlich am Ende des Tages auch verdient, dann entsprechend vielleicht eine oder zwei Ligen höher zu spielen.
Ja, und ich meine, es ist ja auch, das ist ein bisschen, natürlich ein bisschen humoristisch gemeint, aber teilweise ist es, stimmt es ja auch, dass man, wenn du siehst, dass in der ersten Liga und zweite Liga, ich glaube, das war vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, weiß ich gar nicht, wann es war, da war plötzlich am Wochenende waren mehr Zuschauer in der zweiten Liga als in der ersten Liga in den Stadien, weil halt so viele Traditionsvereine mittlerweile leider Gottes in der zweiten Liga gelandet sind, also Schalke zum Beispiel oder Hamburg lange, lange Jahre, Köln, Bremen. Und in der ersten Liga hast du, da sagen dann die Kritiker, hast du dann künstlich gemachte Vereine wie Leipzig, wie Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, haben also diesen Stempel drauf. Siehst du das auch so kritisch oder siehst du das ein bisschen distanzierter?
Ist grundsätzlich auf jeden Fall erstmal auch total witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe genau heute wirklich, wurde mir da irgendwie angezeigt im Feed, eine Statistik gesehen, dass die zweite deutsche Bundesliga ist mit dem Zuschauerdurchschnitt in den Top 5 in Europa. Also wenn mich nicht alles täuscht, ich habe es jetzt nicht vorliegen, aber die zweite Liga hat irgendwie, glaube ich, einen Schnitt von 28.000 Zuschauern mittlerweile, was, wie du siehst, total vielen Ligen in Europa, auch total vielen ersten Ligen in Europa, zuschauertechnisch total den Rang abläuft. Also, dass das gut ist in Deutschland und wie du es auch gerade gesagt hast, dass es da Spieltage gab, das ist mir auch nicht entgangen, wo der Zuschauerschnitt in der zweiten Liga dann sogar höher war als in der ersten Liga, wenn so ein paar große Vereine dann ihre Heimspiele hatten und dann auf die Stadien ausverkauft waren. Aber da muss ich ehrlich sagen, war ich heute auch wieder so ein bisschen perplex und dachte, okay, krass, das ist in Deutschland dann doch nochmal auf einem ganz anderen Niveau, was man selber gar nicht so richtig merkt. Wenn man jetzt hier in Deutschland sich in diesem Gebilde-Konstrukt aufhält, dann ist das für einen so mehr oder weniger Standard. Aber da glaube ich schon, dass so ganz viele deutsche Nachbarländer um uns herum, die gucken dann schon mit großen Augen so auf das Premium-Produkt der Bundesliga und vor allem sehen dann jetzt auch, okay, da ist eben auch, wie du es gesagt hast, eine zweite Liga dabei, die richtig viele große Traditionsvereine hat, wo der Zuschauerzuspruch immens ist, wo andere, um uns herum mit ihren ersten Ligen wahrscheinlich im Land nur von träumen können. Mhm. Und ja, ich finde auch wieder, es ist eine attraktive Geschichte, dass die zweite Liga dadurch aufgewertet wird. Aber es gibt natürlich sicherlich, wie du es auch schon genannt hast, sowas wie Schalke oder Werder oder HSV oder Köln. Das sind für mich dann ehrlicherweise schon Vereine, die ich deutlich lieber dann in der Fußball-Bundesliga sehen würde als in der zweiten Liga, weil sie da grundsätzlich mal hingehören, vor allem vom Umfeld, vom Zuschauerzuspruch, von der Vereinsgröße, sehe ich die dann doch schon lieber da als die von dir genannten Vereine, die dann in der Bundesliga vielleicht mit wenig Tradition und auch weniger Zuschauerzuspruch dazukommen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch tolle Samstagabend-Topspiele dann in der zweiten Liga, dadurch, dass eben, wie gesagt, der ein oder andere große Traditionsverein, da sind ja dann noch sowas wie Fortuna Düsseldorf oder Kaiserslautern zu nennen, die sicherlich auch sehr, sehr gute Zuschauerschnitte haben in der zweiten Liga und dann ja auch einfach gute Samstagabendspiele austragen können vor ordentlich Zuschauern und den Leuten dann dahingehend ordentlich was bieten können.
Ja. Steffen, so gegen Schluss möchte ich noch mal ein bisschen zu dir kommen. Hast du für dich einen Fahrplan oder sowas in der Art, wie es für dich jetzt weitergeht?
Ja, grundsätzlich halte ich persönlich eher wenig davon. Ich weiß ja, dass so in der Businesswelt ganz häufig so ein Plan immer irgendwie, was stellst du dir den nächsten 2 bis 5 Jahren vor? Ja. Lässt sich allerdings im Fußball als Trainer, glaube ich, sehr schwer nur prognostizieren, weil sowohl dies als auch das passieren kann. Also kann auch sein, dass du längerfristig mal ohne Engagement bist. Kann aber auch sein, dass du, so wie ich jetzt, mit der Möglichkeit dann aus der U17 heraus die Möglichkeit bekommen habe, Cheftrainer in der Herrenregionalliga zu werden, was dann doch, sage ich mal, so 3, 4 Schritte auf einmal waren. Da kann in dem Sinn immer alles passieren. Fakt ist eins, ich bin auf jeden Fall sehr ambitioniert, bin mit Leib und Seele sehr, sehr gerne leidenschaftlich Trainer, war jetzt ja die letzten 7 Jahre im NLZ, davon auch 6 Jahre dann komplett hauptamtlich als Trainer. Und das ist genau der Weg, den ich auch sehr gerne weitergehen möchte. Versuche mich jeden Tag in meiner Persönlichkeit und auch in der Trainerpersönlichkeit weiterzuentwickeln. Bin da sehr reflektiert, kann die meisten Dinge auch sehr gut einschätzen. Und habe natürlich schon, ob das jetzt mittel- bis langfristig dann sich umsetzen lässt, wird man sehen. Da gehört natürlich ähnlich wie bei einer Spielerkarriere auch immer so ein bisschen Glück mit dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, einfach meine Chance zu bekommen und die dann vielleicht auch als Trainer erfolgreich nutzen zu können und dann vielleicht von da ausgehend dann wieder den nächsten Schritt zu gehen. Aber mein absolutes Ziel ist natürlich schon, Cheftrainer im Profi Bereich zu werden und natürlich auch zeitnah noch die letzte bis dato noch fehlende Lizenz, die UEFA Pro-Lizenz zu erwerben, mit der man dann ja auch legitimiert ist, in den ersten drei deutschen Profiligen als Trainer tätig zu sein. Also das ist auf jeden Fall schon mein Ziel und das ist die klare Ambition, was ich persönlich auch realistisch finde. Ich war jetzt, wie gesagt, ja eine kurze Zeit leider nur, aber Cheftrainer schon in der vierten Liga in Deutschland. Also sehe ich jetzt keinen Grund, der mich daran hindert, es vielleicht dann auch nochmal mindestens eine Liga höher in den absoluten Vollprofibereich zu schaffen. Aber wie gesagt, das ist nicht leicht. Es gibt sehr, sehr viele Trainer, sehr, sehr wenige Stellen, wie wir schon besprochen haben, auch eine sehr kurze durchschnittliche Amtszeit mittlerweile, was natürlich einerseits ganz gut ist, weil du ein bisschen Fluktuation hast. Es werden logischerweise dann häufiger und mehr Trainerstellen frei als früher. Weil wenn man dann mal so sich gewisse Trainerkollegen anguckt, was die dann so in ihrer Vita haben, da sieht man, okay, da war man ein halbes Jahr hier, da war er mal 3 Monate, da waren es mal 9 Monate, hier hat er das Jahr auch nicht voll gemacht, da hat er vielleicht mal eine Station, die ging dann mal über ein Jahr. Also das ist halt einfach die Aktualität oder die Realität aktuell in dem Trainergeschäft, dass natürlich dann entsprechend man schon schauen muss, dass man da irgendwie überlebt und wenn man da irgendwie eine Saison durchhält, ist das heutzutage schon erstmal gar nicht so schlecht.
Schaust du auch aufs Ausland für potenzielle Trainerposten?
Ja, ich bin eigentlich relativ fließend in Englisch auch. Dementsprechend würde ich mich da jetzt auch nicht verschließen. Habe ja auch Französisch noch studiert als weitere potenzielle Sprachmöglichkeit. Würde mich da nicht verschließen, auch im Ausland tätig zu sein. Das haben ja auch viele andere deutsche Trainer bereits vorgemacht, dass man halt jetzt nicht in Deutschland sitzt und wartet, bis irgendwie was passiert oder bis man wieder mal irgendwo an der Seitenlinie stehen darf, sondern da natürlich entsprechend auch eine gewisse Flexibilität braucht, dass man das auch ja den Kreis sozusagen einfach erweitert und sagt, okay, ich könnte mir natürlich, wenn die Rahmenbedingungen passen und grundsätzlich sonst alles passt, das auch gut vorstellen, dann im Ausland als Trainer tätig zu sein. Deshalb, also da bin ich auch total offen, eben auch wieder sehr realistisch zu wissen, okay, klar, wir haben jetzt in Deutschland natürlich schon eine sehr gute Fußballkultur, haben ein sehr großes Land, aber es ist natürlich trotzdem auch total interessant und vielleicht muss man sich dann auch so aufstellen, dass man sagt, okay, ich bin auch daran interessiert, im Ausland mal was zu machen und vielleicht auch einfach mal als Erfahrung, ne? Also dass man mal die Erfahrung sammelt und sagt, Mensch, ich habe jetzt mal auch mal eine andere Kultur kennengelernt, mal ein anderes Land kennengelernt, musste vielleicht mal nur auf Englisch oder Französisch sprechen und kam jetzt mit Deutsch vielleicht gar nicht so weiter, da bin ich auch total offen für, wie gesagt, wenn es passt, ist das auch durchaus sehr gut vorstellbar.
Dann wünsche ich dir alles, alles Gute und drücke dir die Daumen, Steffen, dass du bald wieder an der Seitenlinie stehen kannst, ob in Deutschland oder im Ausland. Wer weiß, wo es hingeht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst bei Sportsfreunde in dieser Folge. Hat mich sehr gefreut, dich persönlich und beruflich ein bisschen kennenzulernen. Und alles Gute.
Vielen lieben Dank dir, Mirko. Ja, ich bin auch gespannt, wo es mich dann als nächste Station hin verschlägt. Und das werden wir dann sehen und das werde ich auf mich zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Alles Gute dir auch für die Zukunft.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.